Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Heute mit der traurigen Pflicht, den Tod von sogleich zwei herausgehobenen Intellektuellen zu vermelden. Bereits vorgestern starb der französische Philosoph Michel Serres, über den ich zum Ende der Sendung sprechen werde, mit dem Verleger des Merve Verlages. Und zu Beginn schauen wir auf einen der großen Gegenwartschriftsteller Ungarns. Wir schauen auf János Tirei, der am heutigen Montagmorgen überraschend im Alter von nur 48 Jahren gestorben ist. Und vor dieser Sendung sprach ich mit Wilhelm Droste, dem deutschen Übersetzer von János Tirei, und bat ihn eingangs, den hierzulande noch nicht allzu bekannten Schriftsteller für unsere Büchermarkthörerinnen einzuordnen.
Ja, das ist auch hier nicht so ganz einfach. Er ist schon eine ganz besondere Gestalt in der ungarischen Literatur. Einer, der aus der Fremde kommt, kein Budapester, ist in Debrecen geboren, 1970. Und man merkt, er guckt mit fremden Augen auf die Hauptstadt, in der er dann seit 90 lebt und studiert hat. Er hat Ungarisch und Geschichte studiert und er hat vor der Jahrtausendwende, ab 91 hat er veröffentlicht und ab 95 war klar, er ist einer der großen neuen lyrischen Stimmen im Lande. Und die Lyrik spielt eigentlich traditionell die größere Rolle in Ungarn oder spielte die größere Rolle, bis dann Peter Esterházy und Peter Nádas kam und dann die Prosa diese Dominanz gewann. Und er, und das ist natürlich auch ein Grund, warum er dann nicht so ohne weiteres berühmt zu machen ist, weil Lyriker sind einsame Leute. Insgesamt ist er immer Lyriker geblieben. Zum Schluss hat er dann auch größere Prosawerke geschrieben. Am Anfang waren diese Prosawerke immer noch so gesetzt wie Lyrik. Am Ende jetzt auch ganz normale Romane. Und er hat sich immer sehr, sehr stark für das Theater interessiert. Also auch das war für ihn eine ganz, ganz wichtige Bühne. Wie überhaupt diese Dialektik von Einsamkeit und Bedeutung bei ihm irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Der war immer so nach innen gekehrt. Er hat auch ein sehr markantes Gesicht, wo man nicht so genau weiß, was einen an diesem Gesicht so irritiert hat. Und gleichzeitig war er aber auch immer bemüht, nicht nur in Ungarn, sondern tatsächlich in internationalen Horizonten zu denken und zu schreiben.
Dabei sind die Deutschlandbezüge in János Tireis Werk augenfällig. In welcher Weise werden denn diese in seinen Texten bearbeitet?
Also die Motive sind immer wieder aus der deutschen Mythologie gewählt. Er hat einen großen Dramenkomplex geschrieben, das ist der Nibelungenpark. Der wurde zum Teil dann auch in Deutschland präsentiert. Es gab in Budapest eine wichtige freie Bühne, und zwar Kreidekreis hat die geheißen. Und mit ihr ist er dann auch auf deutsche Bühnen nach Berlin gelangt, mit diesen deutschen Motiven, mit diesem Nibelungenpark. Und er war länger in Dresden und hat sehr viele Gedichte geschrieben, die sich auf Dresden beziehen. Dann war er im Schloss Solitude bei Stuttgart für einige Monate. Und auch da ist ein kleines Bändchen erschienen, wo man seine Gedichte kennenlernen kann. Es gibt zwei solche deutschen Publikationen, wo Gedichte von ihm zu lesen sind. Und ich glaube auch, er hat Geschichte studiert und auch diese geschichtliche Verbindung von Ungarn und Deutschland, das war für ihn auch ein Thema. Also er hat durchaus auch immer wieder nachgedacht über moderne Geschichte, über Trianon, das war das ungarische Versailles, der Verlust von diesen zwei Drittel Landgebieten und auch von so viel ungarischer Bevölkerung. Da hat er eine Parallele, glaube ich, gesehen zwischen deutscher und ungarischer Geschichte. Und auch das hat ihn interessiert.
Ungarn steht ja gerade wegen der geradezu totalitären Regierung Viktor Orbáns unter besonderer Beobachtung. Hat sich János Tirei politisch zu der aktuellen Situation geäußert?
Ja, auch da hat er eine ganz interessante Stellung. Also er hat es absolut vermeiden wollen, sich in irgendeiner Weise von dieser Geschichte, die so polarisiert ist, selber polarisieren zu lassen. Er hatte also keine so Tabus, dass er mit bestimmten Zeitungen nicht sprach oder in bestimmte Häuser nicht gegangen ist. Aber er hat offen nie politisiert. Für ihn war im Grunde genommen, glaube ich, diese Idealvorstellung, dass er einer der Letzten ist, der mit beiden Beinen und mit beiden Flügeln noch in den Lagern steht. Und er hat versucht, Kommunikation herzustellen, natürlich mit wenig Erfolg, weil das ist das, was in Ungarn am allerwenigsten funktioniert. Aber er war, wenn man so will, doch eine Figur, die die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach Verständigung immer wieder klar akzentuiert hat.
Herr Droste, im Büchermarkt schauen wir auch deshalb so genau auf János Téray, weil wir vermuten, dass er in der Lage gewesen wäre, jene Leerstelle zu füllen, die seine verstorbenen Kollegen Peter Esterházy und der Nobelpreisträger Imre Kertész hinterlassen haben. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen und welchen Text von János Téray würden Sie jenen empfehlen, die ihn nun literarisch kennenlernen möchten?
Also ich bin schon vor 2000 aufmerksam geworden und habe gedacht, das ist einer, den man sehr ernst nehmen muss, weil er eine ganz, ganz eigene Stimme hat. Und ich glaube, dass er die auch systematisch durchgehalten hat. Und ich habe mich deswegen auch mit meinen Energien auf seine Gedichte gestürzt und eben auch auf seine Texte gestürzt. Ich habe ein größeres Drama übersetzt, Tafelmusik von ihm, und habe jetzt ganz aktuell für den Wiener Arco Verlag ein Buch Budapester Überschreitungen gemacht. Das sind so 14 Novellen über Budapester Lebensgeschichten und man kommt tief hinein in die Stadt. Das wird jetzt Ende Juli erscheinen und da kann man sich vielleicht ein bisschen auf den Geschmack bringen lassen, was das denn für einer ist oder leider seit heute war.
Das sagt Wilhelm Droste, der deutsche Übersetzer des heute im Alter von 48 Jahren verstorbenen ungarischen Schriftstellers János Téray. Unser Gespräch, das wir per Leitung über Köln-Budapest aufgenommen haben, können Sie nachhören und nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Als bestgehütetes literarisches Geheimnis der USA wurde die Schriftstellerin Lucia Berlin lange gehandelt. Das lag vor allem daran, dass sie sich zwar in Dichterkreisen einen Namen gemacht hatte, aber die große Leserschaft ausblieb. Erst 11 Jahre nach ihrem Tod im Jahr 2015 erschien eine Sammlung von Kurzgeschichten, die Lucia Berlin auf einen Schlag berühmt machte. Denn mit ihrem lakonischen Ton und ihren Geschichten von den dunklen Seiten der amerikanischen Gesellschaft erinnerte sie ihre Leser an Raymond Carver oder Richard Yates. Nun ist im Kamper Verlag ein Buch mit Erinnerungen, Bildern und Briefen erschienen. Welcome Home heißt es und Antje Ravik-Strubel hat es übersetzt. Bettina Baltscheff stellt das Buch vor.
Man würde sie heute wohl prekär nennen. Die Verhältnisse, in denen Lucia Berlin aufgewachsen ist, unbeständig, labil. Denn der Titel dieses Memoirs, Welcome Home, er ist trügerisch. Ein wirkliches Heim, eine echte Heimat, gibt es für die amerikanische Schriftstellerin zeitlebens nicht. Geboren 1936, wächst sie als Tochter eines Bergbauingenieurs auf, der von Mine zu Mine zieht und der Familie anfangs kaum mehr als windige Behausungen bieten kann, unter anderem in Montana.
In Helena wohnten wir in einer lauten Wohnung, in der meine Eltern in einem Schrankbett schliefen und ich auf einem Feldbett aus Segeltuch. Draußen vor der Hintertür stieg jeden Morgen der Rahm über die Milchflaschen.
Oder auch in Idaho.
Diesmal lebten wir in einer Hütte mit Dachpappe gleich oberhalb der Minen. Das Mahlen und Klapperdiklapp der Maschinen und Generatoren, kreischende, surrende Flaschenzüge, Ketten rasselten, Schweißstäbe knisterten.
Erst in Chile, wo der Vater die Leitung einer Mine übernimmt, verbessern sich die Lebensumstände, bewohnt die Familie ein zweigeschossiges Haus im Tudor-Stil mit großem Garten. Für das Journalistikstudium, das sie versehentlich gewählt hat, wie sie schreibt, kehrt Lucia Berlin in die USA zurück, heiratet früh und oft, noch bevor sie 30 Jahre alt ist. Doch auch als Kind von umherziehenden Jazzmusikern und Mutter von 4 Kindern, die sie nach 3 kurzen Ehen allein erzieht, bleibt Lucia Berlin nur für Monate oder wenige Jahre an einem Ort. Mal in kleinen Städten im tiefen Westen der USA, mal in New York.
Am ersten Abend saß ich im Fenster, schaute hinaus auf eine echte Feuerleiter, flüchtige Blicke auf den rosafarbenen Sonnenuntergang zwischen den Backsteinhäusern. In den anderen Apartments schrien sich Leute an oder unterhielten sich miteinander nett. Ich war begeistert. Das war das Leben. Das ist New York. Dann wurde mir klar, dass ich die Leute im Fernsehen reden hörte, was ich zuvor nicht gekannt hatte.
18 Mal zieht Lucia Berlin insgesamt um. 2004, als sie Welcome Home verfasst, ist sie 68, lebt bei ihrem Sohn und ist noch immer ein literarischer Geheimtipp. Preisgekrönt, von den Kollegen verehrt, aber kaum gelesen. Doch während der Arbeiten an diesem Buch stirbt sie. Die autobiografischen Aufzeichnungen enden mitten im Satz, mitten im Jahr 1965. Leider muss man sagen, denn allzu gern hätte man mehr gelesen von diesen kurzen Skizzen, die nicht nur vom Leben der Autorin erzählen, sondern auch von einem rauen, hart arbeitenden Amerika, das es so heute nicht mehr gibt. Die Briefe, die folgen, hat Lucia Berlins Sohn Jeff ausgesucht. Sie sind weniger stringent, weniger sprachlich ausgefeilt, dafür persönlicher und zeugen vom Werden einer Schriftstellerin, die immer zweifelt. An sich selbst, am Schreiben, an den Männern. Nicht nur an denen, die sie liebt, sondern auch an denen, die aus ihrem offensichtlichen Talent Kapital schlagen wollen, Lektoren und Agenten.
Ich hatte nie das Vertrauen, wie eine Künstlerin, eine Schriftstellerin zu schreiben, einfach zu schreiben, weil ich zu eingebildet bin. Jetzt, nachdem jemand anderes gesagt hat, okay, du bist eine Schriftstellerin, muss ich mit dem Vertrauen von vorn beginnen. Ich muss anfangen.
Doch das ist leichter gesagt als getan, wenn selbst die eigene Mutter nicht an einen glaubt. Als Lucia Berlin einmal die Familie ihres zweiten Mannes Waits besucht, ist sie zugleich beeindruckt und irritiert von dieser stabilen Welt, die so ganz anders ist als die, aus der sie kommt. An das befreundete Ehepaar Edward und Helen Dorn, an das hier alle versammelten Briefe gerichtet sind, schreibt sie im September 1959.
Sonntagnachmittag kamen wir bei Races Elternhaus an. Diese Ehrfurcht würde ich gern ausdrücken können. Mein völliges Unverständnis davon, was ein echtes Haus ist, vor dem Birkenwachsen, die bei jedem Kind, das geboren wurde, gepflanzt wurden. Mit Dachkammern und Kellern und Sommerhäusern. Und in der Stadt kennen alle Leute alle anderen und deren Verwandte schon ein ganzes Leben.
Es ist, als bräuchte die Schriftstellerin gerade die unsicheren, die prekären Verhältnisse für ihr Schreiben, das doch auch immer wieder von genau diesen Verhältnissen handelt. Von Putzfrauen, Krankenschwestern, von einsamen Mädchen, alkoholkranken Müttern, von unerfüllter Liebe. Hier, in ihrem eigenen Leben sind sie alle schon da, die brutalen, besoffenen, zärtlichen und zerbrechlichen Typen, aus denen Lucia Berlin später große Literatur machen wird. Sie könne schöne, wirklich gute und ehrliche Szenen nicht schreiben, notiert sie einmal in einem Brief, und sie kann sie offensichtlich auch nicht leben. Denn lange hält sie es mit Waze und dessen stabiler Herkunft nicht aus. Eine andere, dunkel vertraute Seite zieht sie fort, hin zu Buddy Berlin, einem drogensüchtigen Geschäftsmann mit eigenem Flugzeug. Er wird ihr dritter und letzter Ehemann.
Buddy und ich haben am 26. April in Bernardino geheiratet, an Jeffs Geburtstag. Herrje, wir kamen uns vor wie diese Leute, die seit 25 Jahren verheiratet sind und die Zeremonie nochmal wiederholen. Der Friedensrichter war ein Spanier. Er improvisierte, hielt eine verrückte Rede, die so ging. Also, versprecht ihr einander zu lieben, egal ob es euch gut oder schlecht geht, und versprecht ihr, die Vergangenheit zu vergessen und für den Rest eures Lebens zu leben? Was echt hinreißend war.
Aber dann sind da in diesem Buch neben Erinnerungen und Briefen ja auch noch die Bilder. Anders als in den Texten wird hier der wohlige Titel Welcome Home makellos eingelöst. Man sieht Lucia Berlin als fröhlich lachendes Kind im Schnee, als glücklich lächelnde Braut oder inmitten eines Familienidylls am Strand. Nichts deutet hier auf die in den Texten beschriebene Heimatlosigkeit hin. Es sind Fotografien, die man wieder und wieder betrachten muss, weil diese eingefrorenen Glücksmomente so zart und so berührend sind. Welcome Home, so irritierend der Titel anfangs auch wirken mag, hat man Lucia Berlins Erinnerungen und Briefe in der eleganten Übersetzung von Antje Rafik-Strubel gelesen, wirkt er gar nicht mehr so fremd. Denn Lucia Berlins Heim, ihre Heimat, das hat man schließlich verstanden, ist nicht an einen Ort gebunden. Ihre Heimat ist das Schreiben, in dem sie immer tiefere Wurzeln schlägt und das ihr Halt gibt, wo auch immer das Leben sie gerade wieder hingeweht hat.
Bettina Baltscheff über Lucia Berlin, Welcome Home, Erinnerungen, Bilder und Briefe, erschienen im Kamper Verlag, übersetzt von Antje Rafik-Strubel, 208 Seiten, 24 Euro. Und wie zu Beginn der Sendung angekündigt, widmen wir uns nun Michel Serres, dem großen französischen Philosophen, der am vergangenen Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Bereits am gestrigen Abend haben die Deutschlandfunk-Kollegen von Kultur heute gesprochen mit Jürgen Ritte in Paris, der den geradezu schalkhaften Charakter Michel Serres hervorgehoben hat. Und um diese Würdigung Jürgen Rittes zu ergänzen, habe ich vor Beginn der Sendung gesprochen mit Tom Lamberti, dem Verleger von Merve in Berlin. Dort sind etliche Werke von Michel Serres erschienen, andere wiederum sind erschienen im Surkamp Verlag. Und ich habe Tom Lamberti zu Beginn unseres Gesprächs darum gebeten, Michel Serres philosophischen Werdegang in wenigen Worten zusammenzufassen.
Also wenn man es zusammenfassen muss, also ganz frühes Interesse für die Philosophie, das mündet dann in der sogenannten Aggregation Mitte der 50er Jahre, Serres Jahre 1930. Das heißt also, mit Mitte 20 hat er im Grunde sozusagen seine erste Lehrbefähigung, geht dann danach aber erstmal zur Marine, ist einige Jahre bei der Marine als sozusagen Matrose oder auch später Offizier, nimmt unter anderem an der Suez-Krise teil. Das heißt also, nicht nur Trockenübungen, sondern ist wirklich im Ernstfall eingesetzt und kehrt dann in den 60er Jahren zurück an die Universität, promoviert Ende der 60er, 1968, muss man sagen, zu einer Zeit, wo dann doch die Universität in einiger Aufruhr ist und fängt dann an, ganz klassisch in Frankreich an der Sorbonne zu lehren, Ende der 60er Jahre, 69 ist er an der Sorbonne und bleibt da eigentlich mehrere Dekaden, fängt dazu dann noch an, Mitte der 80er Jahre ein Engagement in Stanford und die öffentliche Krönung ist dann seine Aufnahme in die Akademie 1990 in Frankreich, mit der eben eine wichtige Anerkennung zuteil wird. Und in den letzten Jahrzehnten hat er viel unter anderem im Radio gemacht, was ja auch in Deutschlandfunk vielleicht nicht unerwähnt bleiben soll. Eigentlich 15 Jahre lang Radiosendungen gemacht, wöchentliche Radiosendungen zusammen mit Michel Polacot, wo er sich einmal die Woche einem Alltagsthema eigentlich gewidmet hat.
Zuletzt hat er veröffentlicht, vor wenigen Wochen erst, was genau war früher besser, im Surkamp Verlag. Nun sind Sie, Herr Lamberti, Verleger des Merve Verlages. Bei Merve erschien Zahlreiches von Michel Serres, der auch Naturwissenschaftler war. In welcher Art und Weise ist das naturwissenschaftliche Denken Michel Serres eingegangen in seine Philosophie?
Und dazu muss man wissen, ich glaube, das Wichtigste, wenn man zurückblickt, wo fängt er an? Seine Promotion ist über Leibniz und die mathematischen Fragen sehr stark auf Mathematik abgehoben. Trotzdem, der Name Leibniz, weiß man schon, das ist jetzt nicht nur eine esoterische Mathematik, sondern eine Mathematik, die alle Lebensbereiche berühren kann. Und der zweite große Autor, auch wieder mit einem L, ist Lucrez, dem er sich dann widmet ein Jahr später und sich die De Rerum Natura anguckt, die nochmal neu herausgibt. Und auch das ein Autor, der sozusagen auf der einen Seite einen klaren naturwissenschaftlichen Bezug hat, aber diesen Bezug nicht verengt benutzt, sondern sozusagen sehr erweitert benutzt. Und kurz danach fängt es eigentlich schon an, dass er das erste Großwerk beginnt, Hermes, benannt nach dem Gott der Kommunikation, könnte man sagen, wo er sich durchaus auch mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz die Frage stellt, wie sich Kommunikation insgesamt durch wissenschaftlichen Technologien verändert. Das ist ein Projekt, das läuft über 10 Jahre eigentlich. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, wenn man es heute liest, auf eine verblüffende Art und Weise zeitgenössisch, weil er sich all diese Fragen stellt nach Netzwerken, nach der Veränderung der Kommunikation durch Technologie, die heute so intensiv diskutiert werden. Und er macht das zu einer Zeit, wo es eigentlich noch eine mal so wichtige Frage gewesen ist.
Abschließend ganz kurz gefragt, Herr Lamberti, wenn wir jetzt einsteigen möchten in das Werk von Michel Serres, möglicherweise die 5 Sinne nicht gelesen haben, ansonsten auch die Radiosendung nicht gehört haben, mit welchem möglicherweise auch übersichtlichen Merveband sollte man beginnen?
Zweigeteilte Antwort, also wenn Sie es ganz einfach haben wollen, dann würde ich doch die sogenannten kleinen Chroniken, die wir veröffentlicht haben, das ist eine Auswahl aus diesen Radiogesprächen, wählen. Und wenn Sie ein bisschen, sagen wir mal, tiefer reingehen wollen und sich die Frage nochmal nach der Kommunikation, nach der Topologie stellen wollen, dann würde ich eigentlich Atlas empfehlen. Das ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer noch ein guter Einstiegsband, um zu verstehen, nicht nur wie er denkt, sondern auch wie er schreibt und wie dieses Denken und Schreiben sich miteinander verbindet.
Das sagt Tom Lamberti, der Verleger des Merve Verlages in Berlin, mit dem ich gesprochen habe über Michel Serres, der gestorben ist am vergangenen Samstag. Mehr Literatur gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, dem Magazin für politische Literatur hier im Deutschlandfunk. Darin unter anderem Heike Görtemarker, Hitlers Hofstaat. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Darin unter anderem Petrarca und der Meeressturm. Tsunamis aus dem Mittelalter wurden nun rekonstruiert. Die Moderation hat dann Christiane Knoll und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.